Und dem Patienten einfach mal für ein, ich sage immer ein paar Minuten, das klingt so wenig, aber die meisten Kollegen unterbrechen ja die Patienten oft nach ein paar Sekunden, muss man ehrlich gesagt sagen.
Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir haben in den Sprechstunden immer ein Thema, und zwar, wenn es um die Entscheidung für oder gegen eine Therapie geht. Und diese Entscheidung treffen wir oft die Ärzte, oft wollen die Patienten das. Und auf der anderen Seite haben wir das, was momentan viel diskutiert wird, Shared Decision Making. Wie ist denn dein Eindruck? Wollen die Patienten wirklich mitentscheiden? Oder ist das von der Entscheidung abhängig, von dem Patienten abhängig?
Also ich habe oft den Eindruck, ja, sie wollen mitentscheiden, aber viel entscheidender, muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, ist die Tatsache, dass wir die möglichen Therapieformen dem Patienten erklären und in welcher Reihenfolge oder welche Möglichkeiten es gibt und was das eine oder das andere macht oder an Nebenwirkungen oder aber auch Wirkung oder eben gar keine Entscheidung zu treffen. Ich finde, oft kommen wir in so ein Dilemma, dass wir eine bestimmte Diagnose haben oder wir haben einen bestimmten Zustand, nennen wir es keine Diagnose, einen Zustand, einen Befund. Und wir geraten ja oft in so einen Aktionismus. Das heißt, wir haben einen Zustand und den müssen wir beheben. Und da ist immer die Frage, müssen wir tatsächlich immer alles beheben und müssen wir alles therapieren? Ich glaube, es geht oft darum, erstmal eine Erklärung abzugeben und da bin ich mir noch nicht ganz sicher bei diesem neuartigen Begriff Shared Decision Making. Weißt du, das ist so ein Begriff, der ins Leben gerufen worden ist, der sicherlich auch korrekt ist und dass wir den auch machen und dass wir den auch anstreben. Aber die Frage ist, es kommt ja darauf an, was ich, also wie ich den Patienten aufkläre, dann ist dieser Begriff fragwürdig für mich an der
Ja, und
Stelle.
jetzt sage ich mal ganz provokativ eine Situation, die ich oft erlebe, dass ich das mache, den Patienten über verschiedene Möglichkeiten der Therapie informiere und frage, was wollen Sie? Und dann sagt der Patient, das weiß ich doch nicht, Sie sind der Experte, Sie entscheiden.
Genau, so ist das auch. Und da muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, da ist auch ein bisschen was Wahres dran. Ich kann vielleicht mal ein einfaches Beispiel aus meiner Situation erklären. Ich habe ja eine neue Hüfte bekommen und dann saß mein Operateur, der Thomas Wallny, saß mir gegenüber und hat mir verschiedene Operationstechniken erklärt. Und dann hat er mich gefragt, welche ich denn gerne haben möchte. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich so, weiß ich doch nicht. Wo soll ich das denn wissen, welche OP-Technik du machen möchtest? Was ist denn? Er sagte, ja, es gibt diese neuartigen. Ich so, nee, was machst du denn? Und dann hat er mir eben gesagt, dass er in dieser Operationstechnik, dass er hierbei die besten und langjährigen Erfahrungen hat. Es gibt sicherlich neuere, aber da kann er mir eben noch nicht viel dazu sagen. Also greife ich doch auf das zurück, wo es schon lange Jahre eine Erfahrung gibt und ich mir sicher sein kann, okay, das ist gut. Das würde sich aber widersprechen. Was machen wir denn mit neuartigen Medikamenten, wo es noch nicht so lange was gibt? Das ist ja ganz schwierig an der Stelle, weißt du?
Und ich glaube, dass dieses Shared Decision Making oder das Mitentscheiden des Patienten schon eine ganz gute Rolle spielt. Jetzt, insofern sollten wir das jetzt nicht schlecht machen. Das war auch nur von mir provokativ am Anfang gesagt.
Nein,
Und ich
nein,
glaube, es ist schon wichtig, die
nein,
Patienten entsprechend zu informieren. Und es hängt wahrscheinlich schon sehr stark auch von der Persönlichkeit der Patienten
nein.
ab, ob sie oder inwieweit sie partizipieren wollen an den Entscheidungen. Nun, aus deiner Sicht, was ist das richtige Herangehen an so eine Situation? Wie können wir den Patienten in die Lage versetzen, dass er auch wirklich die Entscheidung mittreffen kann?
Das allererste ist ja mal der erste Eindruck. Du weißt ja, wenn der erste Eindruck stimmt, dann haben wir gute Chancen, dass auch die weitere Therapie möglich hat oder auch der Erfolg gut wird. Ich finde, es ist ganz entscheidend, wie kommen wir in einen Raum rein oder wie kommen Patienten in einen Raum rein. Das heißt, das ist der erste Eindruck, wie begegne ich einem Patienten? Deswegen ist es so wichtig. Es ist völlig egal, wie viele Patienten man am Tag hat. Das Eintreten in ein Zimmer mit neuen Patienten bedeutet immer wieder von vorne und immer wieder Neustart. Das heißt, sich immer wieder zurückzunehmen und zu sagen, so, ich gehe jetzt wieder rein, als wenn es morgens um 8 oder nach dem Kaffee 9 wäre, sage ich jetzt einfach mal. Einfach nur, um die Tatsache zu schaffen, ich biete dem Patienten die bestmögliche Ausgangssituation, dass wir eine gute und angenehme Gesprächslage haben.
Ja, und oftmals gilt es ja auch, sich zunächst mal zurückzunehmen, ja, und einfach mal auf sich wirken zu lassen, wie ist die Situation, wenn der Patient vor allem in Begleitung da ist und manchmal ist auch eine ganze Familie da. Wer ist mein Ansprechpartner? Wer entscheidet mit bei dem Patienten? Wollen die eher ein direktes, ein indirektes ansprechen? Das sind so Situationen oder ja, Sachen, die man in den ersten Sekunden erstmal auf sich wirken lassen kann, um dann die bestmögliche Kommunikation mit dem Patienten zu finden.
Und dem Patienten einfach mal für ein, ich sage immer ein paar Minuten, das klingt so wenig, aber die meisten Kollegen unterbrechen ja die Patienten oft nach ein paar Sekunden, muss man ehrlich gesagt sagen. Und ich habe das ganze Experiment mal mit meiner Mutter gemacht und habe gesagt, Mami, erzähl mir doch mal deine Krankengeschichte oder einfach mal was denn so ist sozusagen. Ne? Und sie ist nicht über 2 Minuten gekommen und da hat sie schon viel erzählt, Familienanamnese, Kinder, Großeltern, und da hat sie viel erzählt, was so an Familiengeschichte zu erzählen ist, aber ich habe die Uhr gestoppt. Sie kam nicht über 2 Minuten. Das ist schon, und da sagt sie, ich bin fertig.
Und dir kam es lang vor?
Total. Total. Also mir kam es irre lang vor. Und sie hat alle möglichen Informationen da reingepackt. Und dann kann man mal sehen, was man alles in 2 Minuten erzählen kann.
Jetzt hast du den Raum wahrgenommen, jetzt hast du die Situation analysiert, bist in die Kommunikation gegangen, hast den Patienten reden lassen. Wie geht's denn jetzt weiter? Wie bringst du den Patienten zu einem Shared Decision Making, zu einer Beteiligung?
Das Erste, was ich frage, was ist der Grund des Kommens? Das Allererste. Und dann bekommt man verschiedene Antworten. Entweder hat der Arzt ihn überwiesen oder er weiß es eigentlich auch nicht so richtig. Und dann gehst du eben die unterschiedlichen Dinge mit dem Patienten durch, was denn an Befunden, Symptomen ist. Und dann frage ich, wenn Sie jetzt hier rausgehen aus diesem Zimmer, was möchten Sie von mir hören? Oder welche Erwartung haben Sie, wenn Sie aus diesem Zimmer herausgehen? Mit was für einer zusätzlichen Information möchten Sie herausgehen? Was, wenn Sie sich ins Auto gesetzt haben, dass Sie das Gefühl haben, Sie haben eine gute Antwort oder auch auf Ihre vielleicht Fragen eine gute Antwort bekommen, wo Sie nach Hause gehen können und das vielleicht mit Ihrer Partnerin, Sie mit Ihrem Partner teilen können und sagen, okay, ich bin mit den und den Befunden reingegangen und bin mit denen rausgegangen und komme zu der Entscheidung. So versuche ich tatsächlich das Gespräch oft zu führen, um zu verstehen, was will der Patient.
Das ist ganz spannend. Du möchtest ihn nicht sofort mit Informationen überfordern, sondern versuchst erstmal, ihn selbst zu verstehen, um dann den nächsten Schritt zu machen?
Um den nächsten Schritt zu machen, das heißt, ich untersuche ihn, ich erhebe einen Befund und entweder stimmt dieser Befund mit den mir mitgeteilten Symptomen überein oder aber auch nicht und der Patient ist selbst erstaunt darüber und denkt sich, ups, das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann entsteht aber ein sehr interessanter Link, wenn man dem Patienten oft nochmal wieder für ein paar Minuten denken lässt, sagt, oh Moment, das war mal vor ein paar Wochen. So, und dann, das ist ja wie so ein Puzzlespiel, das ist ja wie bei Sherlock Holmes, was wir ja oft machen, dass wir die Dinge, Puzzleteile zusammensetzen. Und da brauchen wir doch das ein oder andere Puzzleteil vom Patienten, muss man sagen. Da kann ich so, ich sage jetzt einfach mal, so viele Dinge auch verstehen und wissen, Laborbefunde und. Am Ende des Tages ist eigentlich das entscheidende Puzzleteil vom Patienten. Nämlich das, was dann den Schlüssel gibt, ist das, was ich erhoben habe, relevant im Alltag oder nicht relevant? Das ist das Erste. Und zweitens, wenn es relevant ist, welche Therapie kann ich dann letzten Endes dem Patienten anbieten? Und das sind ja oft, das ist ja die Erstvorstellung. Wenn der Patient dann weiß, welche Diagnose ihm gestellt worden ist, dann rattert es ja im Kopf des Patienten. Und ich bin der Meinung, das habe ich auch von einem Patienten mal gesagt bekommen, geben Sie uns nicht zu viele Informationen, die können wir gar nicht alle abspeichern. Und wir neigen ja sehr oft dazu, alles zu erklären, weil wir uns in einem sicheren Terrain aufhalten müssen, nicht wollen, müssen. Wir müssen ja alles aufklären, damit es nicht heißt, das haben sie dem Patienten nicht mitgeteilt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, das ist zu viel. Und das dosiert durchzuführen und dann dem Patienten zu erklären, dass er vielleicht, naja, in 2-3 Wochen nochmal wiederkommen kann, dass wir das erste jetzt therapieren, dass wir vielleicht mehrere Stufen, aber ich finde, du hast doch oft immer so ein schönes Stufenschema, wenn der Patient zu dir reinkommt, dass du dich von einem Symptom zum nächsten anhangelst. Ne? Das machst
genau,
nicht.
Das Symptom und dann, was auch später die Therapiemöglichkeiten angeht. Also ich male ihm das große Bild auf, also sprichwörtlich, und fange aber erstmal klein an, ne, um den Patienten auch wirklich mitzunehmen auf die Reise.
Interessant, aber du gibst ihm schon die gesamte Therapielandschaft auf. Und das machst du schon im ersten Gespräch.
Ja, und das mache ich eigentlich sehr gerne, weil die Patienten dann zum einen den Überblick haben, was vielleicht auf sie zukommen könnte, was es noch für Auswege gibt, falls die eine oder andere Therapie nicht funktioniert. Und du kennst es, dann ist es ja manchmal so, dass man sagt, okay, tatsächlich wäre die vermeintlich letzte Therapie, die beste Therapie, nehmen wir jetzt in dem Fall die Operation. Mhm. Nur der Patient ist noch lange nicht so weit für ein OP. Und da müssen wir ihn langsam hinführen. Aber er hat den Begriff der Operation schon mal gehört, hat gesagt, okay, das ist vielleicht eine Option später. Und dann, wie du sagst, rattert es im Kopf. Und die machen sich dann im Laufe der Zeit die Gedanken darüber.
Ich finde, da hast du es oft einfacher, weil Orthopädie ist schon in vielerlei Köpfen drin. Ich finde, bei so einer Therapielandschaft der Hämophilie finde ich das sehr schwierig, weil da oft Therapiemöglichkeiten jetzt erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Da ist es nicht nur die reine Substitution von Faktor 8 oder Faktor 9, sondern da haben wir durchaus andere Therapiemöglichkeiten und Landschaften, die wir aufdecken und auch erklären, wo wir eben nicht auf 30, 40 Jahre zurückblicken können. Und das ist dann oft nicht, ich will nicht sagen schwierig, aber es führt doch dazu, dass man die vermeintlich doch sehr alte und sichere Therapie sehr gut erklären kann. Und es gibt auch sicherlich die neuen, die man auch gut darbringen kann. Aber man greift eben nicht auf 20 Jahre zurück.
Ja, da stimme ich dir zu. Wenn du jetzt allerdings einen Patienten vor dir hast, dann hast du ja im Hinterkopf, obwohl es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, doch so 2, 3 oder vielleicht 1, 2, wo du sagst, die kämen jetzt in Frage.
Da gebe ich dir natürlich recht.
Ich möchte nochmal auf das Erste zurückkommen oder das, was du vorhin erzählt hast. Das fand ich sehr gut. Wie ist denn dein Eindruck? Wenn der Patient kommt rein und du fängst relativ schnell an und erzählst ihm was über Therapiemöglichkeiten, 1, 2, wie reagiert er da drauf versus du hast dem Patienten vorher lange zugehört, du hast versucht, ihn zu verstehen und dann erzählst du diese Therapiemöglichkeiten. Wie ist dein Eindruck bei dem Patienten?
Wenn du dem Patienten zugehört hast, dann hast du selber eine viel bessere Möglichkeit, auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen. Und zwar das Tempo zu wählen, in dem der Patient dir die Information wiedergegeben hast. Dann weißt du, wo du ansetzen musst und wo du gegebenenfalls den einen oder anderen Punkt erst bei der nächsten Vorstellung erzählst. Das kriegst du ganz schnell raus. Aber wenn du dem Patienten gar nicht zugehört hast, dann hast du keinerlei Ahnung, wo die Reise hingehen könnte. Und ich rate das nur so runter. Das geht oft schief, muss ich dir sagen. Das heißt, du musst erstmal einen Eindruck gewinnen, wie ist der Patient drauf? Und du merkst ja manchmal so Spannungen im Raum, ein Stau auf der Autobahn, den Parkschein nicht, den Parkautomaten nicht gefunden für den Parkschein. Du merkst so ein gewisses Knistern im Raum oder sonst irgendwelche Dinge. Also es gibt so bestimmte Emotionen, die du doch sehr wahrnimmst und darauf dann guckst, wie du diese Emotionen erstmal aufnimmst und daraufhin auch dann erklärst und erzählst, wie Therapiemöglichkeiten aussehen könnten.
Mein Gefühl ist, wenn der Patient sich verstanden fühlt, also du hast versucht, ihn zu verstehen und er auch seine Sachen kommunizieren könnte, dass er dir oder mir sehr viel mehr zuhört und auch versucht, uns zu verstehen in unserer Therapieentscheidung.
Gebe ich dir vollkommen recht. Das heißt, das andere ist wirklich wie so ein Echo, was du wieder gibst. Hörst du ihm zu, dann gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist so etwas, was viele Leute eben tatsächlich nicht mehr bedenken. Und dabei ist es nicht lang, einem Patienten zuzuhören. Ich habe wenn Patienten bei mir drin sind und sie sind, ich sage jetzt einfach mal 5 Minuten, und 5 Minuten ist wirklich nicht lang für eine Therapie und ein Gespräch. Die Patienten haben aber den Eindruck, ich bin nicht gehetzt, ich bin nicht auf der Durchreise, sondern ich höre ihnen zu, das Gefühl zu bekommen, hier hat ihnen jemand zugehört. Mhm. Und zuhören ist eins der wichtigsten, ich sage mal, Säulen, um ein Shared Decision Making wirklich auch dann von dem Patienten abverlangen zu können, finde ich. Also das kann man dann schon an der Stelle auch zurückbekommen vom Patienten.
Ja, der große Vorteil dieses Shared Decision Makings ist ja, dass der Patient nicht nur mitentscheidet, sondern dass er auch der Therapieentscheidung zustimmt und sorgt dafür, dass es die richtige Therapie ist.
Und er führt sie durch, und es ist nicht etwas, wie man so scheint, er hat eine schlechte Compliance. Das ist ja auch so ein schönes Wort.
Genau, der Patient ist schuld.
Ja. Der Patient, genau. Der hat wieder mal nicht gespritzt oder hat wieder dieses oder so jenes nicht gemacht. Da muss man sich oft nur fragen, warum
ist das so?
Warum ist das so? Warum tut er es nicht? Und die Frage, die müssen wir auf uns wieder, also der Ball muss ja eigentlich wieder bei uns liegen und sagen, wieso macht er nicht das, was wir ihm vorgeschlagen haben? Mhm. Und das muss ja auch in irgendeiner Weise einen Grund haben. Und oft ist es vielleicht nicht gut erklärt, nicht zugehört. Und ja, es gibt auch den einen oder anderen Patienten, der sagt, ja, das, was der Arzt mir gerade erzählt, ja, ist nice und nett, aber ich mache das nicht so. Mhm. Und selbst das, finde ich, können wir durchaus mit dem Patienten ja besprechen und gegebenenfalls mit ihm diesen anderen Weg gehen, auch wenn dieser Weg nicht meiner wäre.
Jetzt gehen wir davon aus, dass der Patient es dir vielleicht nicht sagt und nur denkt.
Ach so, okay. Ja. Ja, kann er auch machen, aber auch das siehst du im Gesicht, finde ich.
Das stimmt. Und ich glaube, dass dieser Prozess dieses Shared Decision Makings nicht mit der Entscheidung an sich abgeschlossen ist, sondern das braucht noch eine Nachbehandlung.
Genau, deswegen ist es auch so wichtig, da greife ich immer darauf zurück, was so alte Mentoren uns immer gesagt haben, für eine gute Aufklärung braucht es mal den ersten, zweiten und vielleicht auch mal einen dritten Termin, damit man dann sagen kann, okay, das ist jetzt verstanden worden, und dann sind alle Eventualitäten und Fragen, die im Kopf waren, auch ausgestanden und auch beantwortet worden.
Und die Therapie ist begonnen, und vielleicht treten ja danach Zweifel auf oder Fragen oder was auch immer, dass man sich danach nochmal trifft und das durchaus nochmal durchdiskutiert.
In jedem Fall. Und ich meine, das ist ja das, was wir eigentlich auch wollen. Wir wollen ja mit dem Patienten diskutieren. Und am Ende des Tages ist es erscheint immer so, der Patient entscheidet mit, und wie soll er das machen, wenn er die ganzen Therapiemöglichkeiten nicht kennt. Doch, wenn wir sie ihm gut erklären und die Vor- und Nachteile und auch auf ihn zugeschnitten die Dinge erklären, dann versteht er das sehr wohl und kann dann auch die Entscheidung mittreffen.
Ja, und mittragen vor allem.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, mittragen und sie nicht einfach nur abschütteln.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über erwachsene Patienten gesprochen. Wie ist es denn bei Kindern? Inwieweit können wir denn Kindern mit in diese Entscheidungsfindung einbinden?
Ja, du weißt, so bei Kindern ist das ein bisschen anders. Das fängt ja im Kleinkindalter, Säuglingsalter an und streckt sich ja durch bis in die Pubertät und dann weiter. Und bei Kindern ist es oft so, bei kleinen Kindern, wie reagieren die Eltern auf die Therapie, die ich den Kindern als Empfehlung gebe, also nicht den Kindern, sondern den Eltern, aber sie sehen die Reaktion. Was macht das Kind mit dieser von mir vorgeschlagenen Therapie? Und das ist oft die Problematik, dass Eltern mir mitteilen, meinem Kind tut das nicht gut, aber in Wirklichkeit tut es ihnen nicht gut, weil sie das nicht mit ansehen können. Zum Beispiel, dass ich immer wieder intravenöse, also in die Vene spritze, ob das Subkutane unter die Haut nicht vielleicht besser ist. Aber interessant ist, wenn wir beide Therapien oft gleichzeitig haben, das heißt, er hat Emicizumab zum Beispiel und nochmal ein zusätzliches Faktor 8 Präparat. Es ist interessant, was Eltern dir dann erzählen, die ihr Kind sehr gut und sehr wohl und auch aufmerksam beobachten, dass die intravenöse Therapie irgendwann nicht mehr wahrgenommen wird, weil die Stelle vernarbt und das Subkutane, das ist ja nicht so, dass die ganze Bauchdecke oder die Oberschenkel vernarben und dass dieser Peak sehr wohl wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz bleibt das eine einfache und für die Eltern einfacher durchführbare Therapie. Deswegen kannst du nicht sagen, ob das eine oder das andere wirklich besser ist. Oft ist es dann auch so, dass was die Eltern gut durchführen können in ihrem Umfeld, damit ein Kind unbeschwert aufwachsen kann, sodass du am Ende des Tages bleibt es eine Entscheidung, nicht nur für das Kind, ich sage das ganz bewusst so, sondern es ist eigentlich eine Entscheidung für Eltern und für das Kind und für das Umfeld. Das heißt, hier haben wir ein viel komplexeres System, als wir es nur bei dem Erwachsenen haben. Hier spielt das Umfeld eine Rolle, geht die Mutter arbeiten, selbstständig, alleinerziehend. Es gibt so viele, viele, viele Parameter, die eine Entscheidung beeinflussen, muss ich dir sagen. Und im pubertären Alter oder wenn das Kind in die Pubertät kommt, dann gibt es sehr wohl dann die Entscheidung, die wir dann mit dem Kind führen, zu fragen, passt dir das überhaupt?
Auf jeden Fall, weil da sind sie sicherlich auch so weit, dass sie die Entscheidung auf jeden Fall alleine treffen wollen. Wann denkst du, wie alt, oder mal so gefragt, ab welchem Alter meinst du, dass Kinder wirklich mitentscheiden wollen?
Das ist wirklich
Pubertät auf jeden Fall, ja, aber fängt es vorher schon
an? Ja, viel, viel früher. Das bedeutet, wenn ein Kind schon in der Sprechstunde bockig sitzt und auf bestimmte Dinge keine Lust hat und die Augen verdreht, wenn die Mutter was sagt. Und dann mache ich den Vorschlag, dass wir so eine Art geteilte Sprechstunde machen. Ich mit dem Kind für ein paar Minuten, das ist nicht lange, ein bisschen spreche, mich gar nicht mal über die Erkrankung unterhalte, sondern kommt drauf an, was gerade sportlich aktiv ist, welcher Verein gerade gewonnen hat oder ich davon natürlich keine Ahnung habe, das spielt keine Rolle, aber ich werde dann immer oft gut belehrt, was gerade wichtig ist und welche Sportart gerade en vogue ist und ja, es gibt so viele Dinge, die mir erzählt werden und da geht es oft nicht um die Erkrankung, weil das ist ja total langweilig, muss man sagen an der Stelle. Und so schaffe ich das Vertrauen, bei dem Kind, dass ich dann die Möglichkeit habe, wenn er dann eine andere Entscheidung treffen möchte als die der Eltern, er sehr wohl mit mir alleine sprechen kann. Und dass es sich hier nicht nur um die Meinung der Eltern handelt. Und das kriege ich raus, wenn ich mit dem Kind tatsächlich alleine bin.
Wir hatten zuletzt einen Podcast mit Alexander Heise und da ging es um die Sprache auf Kongressen. Das ist teilweise nett wäre, wenn es vereinfacht dargestellt werden würde, die Ergebnisse. Die Sprache spielt ja auch hier in der Kommunikation eine ganz große Rolle. Ich kann natürlich sehr viele medizinische Begriffe verwenden, dann versteht der Patient meistens relativ wenig und ich kann sehr einfach sprechen. Wo ist die goldene Mitte?
Das ist spannend. Ich hatte gestern tatsächlich gerade Eltern dabei, die mir, also ich habe das dann versucht, ich habe versucht, den Gerinnungsbefund zu erklären und zu erzählen und beide guckten mich an und sagten zu mir, sie wären Mediziner. Und dann habe ich gesagt, ja, habe nach deinen Fachrichtungen gefragt, Internist und Orthopäde. Ich habe gesagt, naja, wissen Sie, wenn ich jetzt eine orthopädische Erkrankung habe, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dann doch die ganzen Begrifflichkeiten erklären würden, weil ich bin keine Orthopädin, ich bin nur Gerinnungsärztin und an der Stelle würde ich mir dann trotzdem wünschen, wenn Sie mir all die Dinge so erklären würden, wie Sie sie der Patientin erklären würden. Und ich merkte dann in dem Moment, okay, es war nur ein mitteilen, dass das so ist, aber am Ende des Tages waren sie sehr glücklich, dass ich ihnen den Befund, die Gerinnung letzten Endes sehr einfach erklärt habe, damit sie nach Hause gehen konnten und sagen könnten, okay, es ist alles in Ordnung. Und ich glaube, da vertun wir uns oft, wen wir vor uns sitzen haben und meinen, wir müssen die Dinge, ich will nicht sagen kompliziert, aber schlau erzählen. Und ich weiß nicht, ob schlau erzählen immer so richtig ist an der Stelle. Ist jetzt, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber
ich denke, ich weiß, was du meinst. Und wir müssen ja auch die Patienten abholen. Und da sind wir wieder bei der Komponente, die wir vorhin hatten. Wir wollen sie verstehen, aber sie müssen uns auch verstehen. Wir müssen ihnen auch die Chance geben, uns zu verstehen.
Genau, und deswegen ist es so wichtig, ihnen zuzuhören, damit wir verstehen, auf welches sprachliche Niveau. Stell dir mal vor, da ist jemand, gibt es bestimmte Begrifflichkeiten, die gar nicht verstanden werden konnten. Aber auch da müssen wir uns drauf einstellen. Mhm. Nicht jemand, der zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Physik studiert hat, bedeutet ja nicht, dass er die medizinischen Begrifflichkeiten kennt oder sowas.
Ne? Ja. Ja. Shared Decision Making ist nicht einfach. Nee. Es ist kein Schema, das wir runterrattern können. Nee. Ich habe so ein bisschen rausgehört, es ist sehr individuell, man muss es lernen. Mhm. Man muss lernen, den Patienten zu verstehen, damit er uns versteht. Es gehört dazu, dass wir die Situation richtig analysieren, in der wir uns gerade befinden. Wir können ins Fettnäpfchen treten, den Patienten auf dem falschen Fuß erwischen. Und müssen uns aber auch bewusst sein, dass er uns auf dem falschen Fuß erwischen kann und uns ein Stück weit dann auch mal zurücknehmen, die Situation möglichst nicht eskalieren zu lassen. Und am Ende ist es dann doch eine Therapieentscheidung, die man gemeinsam trifft, aber die man auch gemeinsam unterstützen muss, damit diese Therapie auch bestmöglich wirkt.
Und erfolgreich. Am Ende des Tages ist, ne? Dass die muss am Ende des Tages sogar sehr erfolgreich sein, auch wenn sie zwischendurch mal abgebrochen wird, dann bleibt sie trotzdem erfolgreich in meinen Augen. Mhm.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir, Björn.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.